Grüne Reihe, der Podcast der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle.
In der heutigen Episode spreche ich mit Frau Professorin Marianne Heimbach-Steins. Sie ist Direktorin des Instituts für christliche Sozialwissenschaften an der Universität Münster und in dieser Funktion auch Herausgeberin des Jahrbuchs für christliche Sozialwissenschaften. Und die aktuelle Ausgabe dieses Jahrbuchs hat die postkolonialen Theorien und christliche Sozialethik zum Thema. Und das soll auch Thema unseres heutigen Gesprächs sein. Ja, Frau Professorin Heimbach-Steins, postkoloniale Theorien sind unser Thema. Diese befassen sich bereits seit einigen Jahrzehnten damit, das sogenannte koloniale Erbe wissenschaftlich kritisch zu bearbeiten. In der christlichen Sozialethik wurde postkoloniale Theorie bisher allerdings noch kaum rezipiert. Jetzt hat das aktuelle Jahrbuch die Postcolonial Studies auch im Kontext christlicher Sozialethik erstmals zum Leitthema gemacht. Was würden Sie sagen, hat hier die christliche Sozialethik einen auch für Sie wichtigen wissenschaftlichen Trend der letzten Jahre verschlafen?
Ja, auf den ersten Blick kann man das vielleicht so sagen. Also man muss sich dazu vielleicht ein bisschen angucken, wie das Fach sich entwickelt hat und wie so die Schwerpunkte sich verlagert haben. Wir haben sehr lange eigentlich in der christlichen Sozialethik eine relativ starke Fokussierung auf sozialpolitische und damit Themen der eigenen Gesellschaft gehabt, ja, und natürlich auch auf grundlegende Fragen christlicher Anthropologie und Argumentationsweisen und so weiter. Und da ist man sehr so in den traditionellen Bahnen geblieben. Einerseits den Bahnen, die kirchliche Sozialverkündigung gelegt hat, die allerdings auch schon früher, spätestens seit den 60er Jahren so in die weltweite Öffnung gegangen ist. Und andererseits aber eben in Themen, die eher nicht den Fokus auf die Begegnung mit anderen Kulturen oder mit der historischen Problematik des Kolonialismus gelenkt hat. Vor allen Dingen gilt das für die Sozialethik im deutschsprachigen Raum, wo sie eigentlich eine große Rolle spielt. Man kann vielleicht sagen, dass es sowas wie Vorläufer gibt, die letzten Endes den Weg bahnen geholfen haben, um jetzt in den letzten Jahren auch verstärkt postkoloniale Theorieansätze aufzugreifen. Jetzt kann man das nämlich durchaus beobachten in unserem Fach. Ich würde mal erinnern an die Habilitationsschrift von Josef Höffner, dem Direktor, Gründer des Instituts, das ich leite, und dem nachmaligen Kardinal von Köln, der über Kolonialismus und Evangelium gearbeitet hat in seiner Habilschrift. Das ist schon ziemlich lange her, das war in den 60er Jahren. Das ist natürlich keine postkoloniale Arbeit, aber es ist eine Arbeit, die die Auseinandersetzung mit der Kolonialethik, die im 16. Jahrhundert begonnen hat, aufgreift. Also ist das Thema war da schon mal da. Natürlich in einer Weise, wie sie eben in der Mitte des 20. Jahrhunderts bearbeitbar war und unter denkerischen Voraussetzungen dieser Zeit. Was ganz anderes, was ich geltend machen würde, ist, dass die Auseinandersetzung mit essentialistischen Vorstellungen in der Anthropologie und in der Ethik auch schon sehr viel länger präsent ist in der theologischen Ethik, in der Sozialethik erst relativ spät, aber wenn ich an die ganzen Ansätze feministischer Ethiken denke, die ja nun auch seit 30, 40 Jahren auch in unserem Fach durchaus aktiv rezipiert und weitergeschrieben werden, dann sind da Denkvoraussetzungen gewachsen und gelegt worden, die letztlich auch jetzt im Hintergrund der Rezeption postkolonialer Ansätze eine wichtige Rolle spielen. Und überhaupt Ansätze einer mehr hermeneutischen Ethik, die geschichtliche Gebundenheit ethischer Erkenntnis und die Perspektivgebundenheit des ethischen Urteilens in den Blick nimmt. Das scheinen mir ganz, ganz wichtige Voraussetzungen zu sein, auf denen jetzt spät, das ist zuzugeben, die Auseinandersetzung mit den Postcolonial Studies eher Fahrt aufnimmt und das parallel zu entsprechenden Entwicklungen und Bewegungen eben auch in unserer Gesellschaft und in anderen europäischen Gesellschaften, die sich verstärkt wiederum sehr spät beginnen, mit ihrem kolonialen Erbe auseinanderzusetzen und den Schattenseiten dieses kolonialen Erbes.
Die Black Lives Matter-Bewegung kann man hier als besonderes Beispiel anführen, oder?
Black Lives Matter kann man anbringen. Man kann die ganze Auseinandersetzung um den Umgang mit Museumsgut in den Völkerkundemuseen, den Kolonialgeschichtsmuseen überall in Europa anbringen. Das ist ein wichtiges Thema. Da haben wir auch einige Beiträge zu in unseren Ouvertüren im Jahrbuch. Ich würde auch sagen, die Auseinandersetzung auf der ganz anderen Seite sozusagen mit rechtspopulistischen Vorstellungen der Abwehr des Fremden, der Abwehr des anderen, machen uns nochmal ganz, ganz dringlich, wie wichtig diese Auseinandersetzung, dass sich provozieren lassen durch postkoloniale Theoriebildung eigentlich ist in unserer Gesellschaft. Das gilt natürlich auch für die Kirche, das gilt für die Auseinandersetzung mit der Missionsgeschichte, mit der Verstrickung von Mission und Kolonialismus und mit vielen anderen Fragestellungen, die sich in diesem Rahmen stellen. Und das sind natürlich Gründe, warum wir mit dem 61. Band des Jahrbuchs dieses Thema aufgenommen haben, um in eine Diskussion einzutreten, die in unserem Fach angefangen hat, die Fahrt aufnehmen soll und in der wir uns auch verpflichtet sehen, sozusagen eine Plattform bereitzustellen, die Diskussion weiterzuführen. So könnte man das beschreiben.
Wenn jetzt also die Rezeption der postkolonialen Theorien in der Sozialethik an Fahrt aufnimmt, welche Impulse und welche neuen Perspektiven können postkoloniale Studien denn speziell der christlichen Sozialethik bieten?
Ja, also ich habe eben schon einen Punkt angedeutet, den ich für ganz, ganz grundlegend wichtig halte. Nämlich das Einüben in eine Wahrnehmung, dass die eigene Perspektive nicht alternativlos ist, sondern dass die eigene Perspektive, in der wir Wissen erwerben, in der wir Wissen formulieren, in der wir Erkenntnisse formatieren, könnte man sagen, dass die immer in hohem Maße gebunden ist durch die Traditionen und die Denkwege, auf denen uns unser Wissen zugänglich geworden ist, die historisch bedingt sind, die zu tun haben mit dem Format unserer Gesellschaften, mit sozialen, mit kulturellen, mit ethnischen, mit religiösen Voraussetzungen, die oft eben oder meistens erstmal gar nicht problematisiert werden. Und das wird natürlich erst dann bewusst, wenn man konfrontiert wird damit, dass es auch anderes gibt. Und das ist natürlich keine neue Erfahrung. Aber die Frage ist, wie dann dieses andere, wie die Einsicht darin, dass die eigene Perspektive nicht die einzige ist, wie das sozusagen in das eigene Denken eingepreist wird, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Und in der Regel oder in, sagen wir, ein Standardmuster ist, dass man zunächst mal das eigene Wir hat, die eigene Perspektive hat und die eigene Gruppe. Und dann hat man die anderen oder das andere, die andere Sichtweise und die werden gegenübergestellt, aber nicht auf Augenhöhe, sondern die sind immer irgendwie untergeordnet. Das wird hierarchisiert, ja, und das geschieht, das wird sozusagen als das Normale angesehen. Also unsere ist doch die richtige, ja, und genau das problematisieren, mal jetzt sehr vereinfacht gesagt, die Postcolonial Studies, dass sie sagen, diese Hegemonie der eigenen Perspektive, die im Grunde genommen keine zweite und dritte und vierte auf Augenhöhe zulässt, ist das Problem. Damit haben die anderen, die Fremden, die Nicht-Weißen, im Grunde genommen keine Chance, von gleich zu gleich mit denen, die meinen, sie hätten die richtige Perspektive, den Weißen, den Westlichen, den Männern, in einen Austausch zu kommen und ihre Perspektive als eine genauso richtige oder vielleicht richtigere in bestimmten Zusammenhängen geltend zu machen. Ja, also ich glaube, dieses Thema des sich Einlassens auf die Multiperspektivität und auf die Notwendigkeit von Perspektivenwechsel in der Generierung von Wissen, in der Interpretation von Erfahrungen und in der Konzeption von intersubjektiven Verhältnissen. Das ist letztlich die basale Herausforderung, mit der wir uns im Rahmen von Postcolonial Studies und Sozialethik oder Theologie insgesamt auch auseinandersetzen müssen. Und das ist eine extrem wichtige Anfrage in einer Weltkonstellation, in einer Gesellschaftskonstellation, in der wir es immer mit Vielfalt, mit Heterogenität und mit Hierarchisierungen zu tun haben, die ethisch problematisch sind.
Wenn wir jetzt zum Schluss noch einmal andersherum fragen, was wäre denn das Proprium oder das Spezifische, das die christliche Sozialethik in den postkolonialen Diskurs beziehungsweise in einen interdisziplinären Dialog mit den Postcolonial Studies einbringen kann?
Über die Frage habe ich lange nachgedacht. Und ich glaube, das ist schon alleine deswegen eine schwierige Frage, weil wir jetzt vermeiden müssen, dass wir wieder genau das Gleiche machen, wie das, was ich eben mit dem Stichwort Perspektivwechsel problematisiert habe. Ja, wenn wir jetzt wieder sagen, also wir haben was, was die anderen nicht haben und das bringen wir ein, dann produzieren wir gleich wieder so eine Dichotomie, so eine Entgegensetzung, in der mindestens subkutan, implizit mit einfließt, wir könnten da was haben, was besser ist als die anderen. Und das würde natürlich eine postkoloniale Kritik gleich wieder aufgreifen müssen. Von daher würde ich ganz gerne sprechen über eine besonders große Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen müssen und die uns in der Sozialethik tatsächlich sehr intensiv beschäftigt. Und das ist, wenn wir von einem christlich-ethischen Standpunkt aus denken, dann sind wir in der Regel gewohnt zu sagen, ja, wir haben ein Ethos, das aus religiösen Quellen gespeist ist, das aber eigentlich einen universalen Anspruch hat. Und das doch auch für alle Menschen guten Willens eigentlich adaptierbar und einsehbar sein muss. So argumentieren wir oft, so argumentiert auch die Kirche ganz oft. Und das hat seine guten Gründe. Das verbindet sich aber in der Regel damit, dass wir ja das verbindet sich zwangsläufig damit, kann ich sagen, wenn ich jetzt spreche oder wenn meine Kollegen, Kolleginnen sprechen, dass wir natürlich eingebunden sind in westliche Diskurse, in eine bestimmte abendländische Tradition, von der wir längst wissen, dass sie auch im religiösen Kontext eben nicht alternativlos ist. Und wenn wir wirklich ernsthaft von einem weltweiten Christentum und einer weltweiten christlichen Theologie reden wollen, auch nicht alternativlos sein darf. So, das heißt, wir haben es sowohl in der religiösen Ethik als auch überhaupt in jeder Ethik, die einen solchen umfassenden Anspruch erhebt, mit dem Problem zu tun oder mit der Herausforderung zu tun, einerseits eine universalistische Reichweite und einen entsprechenden Geltungsanspruch zu behaupten zu wollen, plausibel machen zu wollen und andererseits aber immer mit Partikularitäten konfrontiert zu sein, die auch aus der Formulierung universalistischer Ansprüche überhaupt nicht rauszudividieren sind. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Kann man einen Universalismus konzipieren, denken, ohne hegemonial zu sein? Wie kann man das machen? Wie kann ein Universalismus so kontextsensibel entwickelt werden, dass er nicht gleich wieder koloniale Differenzen, Hegemonien, Hierarchisierungen einbaut? Das ist im gesamten Menschenrechte-Diskurs, das ist in der Migrationsethik, das ist auch in der ökologischen Ethik, das ist überall eine, glaube ich, zentrale Herausforderung. Und da haben wir einiges einzubringen, weil wir natürlich auch lange schon über diese Fragen universalistischer Ethik nachdenken. Wir haben aber auch notwendig, uns kritisch anfragen zu lassen, seid ihr nicht zu schnell bei der Hand mit Urteilen? Seid ihr nicht zu schnell bei der Hand, damit schon zu wissen, wie es geht und auch die Kritik vorwegzunehmen und dann wieder zu universalisieren? Also da brauchen wir diese Anfrage, um wirklich fähig zu werden, sowas wie einen globalen und interkulturell und interreligiös anschlussfähigen ethischen Diskurs weiterzuentwickeln. Wir haben unsere Ressourcen, aber die Ressourcen brauchen ihrerseits auch immer noch mal diesen Filter. Und ich glaube, dass da die postkolonialen Studien ein ganz, ganz wichtige Gesprächsposition sein können, an der wir uns abarbeiten, mit denen wir ins Gespräch treten, um diese wichtigen Fragen, auf die wir nicht verzichten können. Ich persönlich meine, dass wir nicht auf diesen universalistischen Anspruch verzichten können, aber wir müssen ihn umdenken. Und nur dann werden wir, wenn wir uns darauf einlassen und damit auch auf die Kritik der Postgenerative Studies einlassen, werden wir da zukunftsfähig sein, glaube ich.
Ja, da haben Sie ja wirklich wunderbar eine sehr spannende, aber auch sehr schwierige Herausforderung für die christliche Sozialethik, aber auch insgesamt für die Gesellschaft beschrieben. Und damit wären wir dann auch am Ende des Gesprächs. Ich danke Ihnen nochmal herzlich, Frau Professorin Heimbach-Steins.
Gerne, Dankeschön.
Heute sprach ich mit Professorin Marianne Heimbach-Steins, Direktorin des Instituts für christliche Sozialwissenschaften an der Universität Münster. Wir sprachen über das aktuelle Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften zum Thema der postkolonialen Theorien und deren Rezeption in der christlichen Sozialethik.